Wie schön dieser Name ist. Reich und Kraft und Regentschaft. Ganz viele Fragen werden da auch ausgelöst. Für mich jedenfalls. Das Schönste an diesem Namen, Friedensfürst. Für mich jetzt so. Mir ist nicht nach zur Tagesordnung übergehen. Mir ist nicht nach Alltagsthemen. Mir ist auch nicht nach Predigen, ehrlich gesagt. Mir ist nach zur Ruhe kommen, nach Schweigen, nach Solidarität, nach Aushalten. Und manchmal ist der Aufprall im Alltag hart. Und manchmal ärgere ich mich auch und bin befremdet. Ich war am Freitag in einer Gemeinde, ich bin manchmal auch als Berater unterwegs, in einer Gemeinde, die auch Wahlen hat, Leitungswahlen. Aber da ging das nicht so friedlich ab hier bei uns, sondern die dachten, na, es wäre ganz gut, wenn da jetzt mal jemand außen schön den Rahmen hält. Und ich merkte, wie mich der Klein-Klein von Gemeinde gerade nervt, wie wenig Geduld ich da habe. Und wie ich den Eindruck habe, dass die aktuellen Zeiten uns eigentlich etwas anderes zeigen sollten. Die sollten eigentlich zurechtrücken, was ist wirklich wichtig, was zählt, worauf strecken wir uns aus. Und stattdessen haben wir so alle die Haltung in uns, genauso wenig friedlich miteinander umzugehen, nur vielleicht nicht mit den gleichen katastrophalen Konsequenzen, aber vielleicht mit einer ganz ähnlichen Haltung. Sind wir besser? Kriegen wir das anders hin? Weiß ich nicht so genau. Der Text, den ich heute mitgebracht habe, den hatte ich schon ausgesucht vor dem Ausbruch des Krieges und habe erst gedacht, nee, das geht nicht, da gibt es keine Brücke, das ist was ganz anderes. Wahlen in der Gemeindeleitung und das Thema, ich habe doch den Eindruck, es gibt Brücken. Und ich lese uns jetzt einen Text, wo die Kandidierenden der Gemeindeleitung, also ich sehe hier, also der eine oder andere ist da. Also ihr müsst ganz tapfer sein. Ja, da werden viele Ansprüche deutlich. Und ich nehme jetzt schon mal vorweg, es ist schon richtig, dass ihr kandidiert. Aber dem Anspruch, den kann ich euch nicht ersparen und uns allen nicht. Und es ist ja immer gut, in der Bibel zu lesen, in Gottes Wort und sich dem erstmal auszusetzen. Ich lese uns aus dem ersten Brief an Timotheus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 13. Es ist ein wahres Wort, wenn jemand die Leitung einer Gemeinde erstrebt, dann sucht er eine große und schöne Aufgabe. Der Gemeindeleiter soll ein Mann sein, an dem es nichts auszusetzen gibt. Er darf nur einmal verheiratet sein. Er muss ein nüchternes Urteil haben, besonnen und charakterfest sein. Er muss gastfreundlich und ein guter Lehrer sein. Er soll kein Trinker oder gewalttätiger Mensch sein, sondern ein freundlicher und friedliebender Mensch. Er darf auch nicht am Geld hängen. Er muss die Pflichten eines Familienoberhaupts vorbildlich erfüllen und Kinder haben, die ihn achten und ihm gehorchen. Einige schon mal raus. Denn wenn jemand seine eigene Familie nicht zu leiten versteht, bin ich auch raus. Wie kann er dann die Sorge für die Gemeinde Gottes übernehmen? Er darf nicht erst vor kurzem Christ geworden sein, sonst wird er stolz und der Teufel wird im letzten Gericht gegen ihn auftreten, sodass Gott ihn verurteilen muss. Auch außerhalb der Gemeinde muss er einen guten Ruf haben. Es darf nichts Belastendes gegen ihn vorgebracht werden können, sonst kann ihm der Teufel daraus einen Strick drehen. Auch die Diakone müssen ehrbare Männer sein. Auf ihr Wort muss man sich verlassen können. Sie dürfen nicht übermäßig Wein trinken und nicht darauf aus sein, sich zu bereichern. Sie sollen durch ein untadeliges Leben dem Geheimnis des Glaubens Ehre machen. Zuerst ist zu prüfen, ob sie auch geeignet sind. Nur wenn ihnen nichts nachgesagt werden kann, dürfen sie zum Dienst zugelassen werden. Auch die Diakoninnen müssen ehrbar sein, nicht klatschsüchtig, sondern nüchtern im Urteil und in allem zuverlässig. Ein Diakon darf nur einmal verheiratet sein. Er muss seine Kinder zum Guten anhalten und sein Hauswesen ordentlich führen. Wer seinen Diakonendienst gut versieht, verschafft sich damit Ansehen in der Gemeinde. Er kann im Umgang mit ihr offen und freimütig auftreten als einer, dessen Glaube an Jesus Christus sich in der Ausübung seines Dienstes bewährt hat. Soweit der Text. Wie geht's euch so damit? Ich habe ja zwischendurch schon mal immer so ein paar Andeutungen gemacht, weil ich mir vorstellen kann, dass es einigen auch so geht wie mir, bloß weg, wenn ich das höre. Was für eine klebrige Vorstellung von Christsein, von Leitung. Was für ein Anspruch, was für ein Anforderungskatalog. Ich will nicht in einer Welt leben, ich will nicht in einer Gemeinde sein, in der es überhaupt so einen Maßstab gibt, an der sich jeder zu messen hat und die Leitung nochmal besonders. Ich will das nicht. Öffnet das nicht der Heuchelei Tür und Tor? Und wer kann dem schon gerecht werden? Wenn jemand solche Gedanken hat, ich kann sie gut verstehen. Eine andere Reaktion könnte so lauten, auch die kann ich gut verstehen. Tja, und von all diesen Kriterien haben wir uns nun längst schon verabschiedet. Früher haben wir in Baptistengemeinden das noch gelesen vor der Wahl. Und da haben sich die Kandidierenden geprüft. Frank, du kennst das noch aus der Zeit, ne? Da war im Vorfeld der Wahl so ein gewisser Ernst zu spüren. Kann ich dem gerecht werden? Heute sind wir froh, überhaupt genug Kandidierende zu finden. Und wenn da jemand nachfragt, ist dieser oder jener überhaupt geeignet, dann würde man der Person Gesetzlichkeit unterwerfen und Strenge. Und was willst du denn? So tritt eben das biblische Wort mehr und mehr zurück. Ich kann verstehen, wenn jemand das so sieht. Ich habe, soweit ich mich erinnern kann, über diesen Text noch nie gepredigt. Und ich habe überlegt, ob ich mich da eigentlich mal entschuldigen müsste. So im Laufe von 22 Jahren müsste ja irgendwann mal Platz dafür gewesen sein. Aber ich hatte vermutlich Sorge, mich irgendwo im Gestrüpp zu verheddern zwischen Gesetzlichkeit einerseits und, ach liebe Leute, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird andererseits. Mir sind zwei Gesichter in Erinnerung gekommen, als ich diesen Text so habe auf mich wirken lassen. Und ich erzähle euch von diesen Gesichtern. Ist schon ein bisschen länger her, diese Begegnung mit diesen beiden Gesichtern. Aber ich konnte mich noch gut dran erinnern. Das erste Gesicht war sehr traurig. Es gehörte einem Pastor in einer Gemeinde, in der ich zu Gast war, einer sehr konservativen Gemeinde, in der man solche Texte hier ernst nimmt und wörtlich. Die Gemeinde gehört nicht zu unserem Bund und der traurige Pastor ist kurz vorher gebeten worden, von all seinen Ämtern zurückzutreten. Begründung: Seine Frau war vor einiger Zeit gestorben und er hatte den Eindruck, meine Kinder brauchen eine Mutter und ich bin auch nicht zum Alleinsein gemacht und hat auch noch mal geheiratet. Sagten die Ältesten der Gemeinde: Komm mal her, hier in Gottes Wort steht, der Vorsteher einer Gemeinde ist Mann einer Frau. Du warst einmal verheiratet, jetzt bist du noch einmal verheiratet und eins ist zwei und nicht eins. Such dir eine andere Gemeinde. Ich vermute, dass einige von uns sagen würden, das ist doch nicht, so kann das doch nicht, das kann Gott doch nicht wollen, das kann der Apostel doch nicht wollen. Aber es steht so da. Eine andere Situation. Ich sehe wieder ein Gesicht vor mir. Es ist ein bisschen gerötet. Elisabeth und ich sind in einer Gemeinde zu Gast. Wir bewegen den Gedanken, ob wir Pastoren-Ehepaar in dieser Gemeinde werden sollen. Wir haben Gespräche geführt mit den Verantwortlichen. Anschließend nehmen wir uns Bedenkzeit, sitzen in einem Café und ich sage: Elisabeth, hast du auch die Fahne wahrgenommen? Und sie sagt: Ach, du auch? Ich dachte schon, ich hätte mich geirrt. Was heißt das jetzt für uns? Was heißt das für diese Gemeinde, dass da offenbar jemand ein persönliches Problem hat, offenbar ein Problem im Umgang mit Alkohol, ist in der leitenden Verantwortung der Gemeinde? Was heißt das jetzt für uns und unseren möglichen Dienst? Was heißt das für die Gemeinde? Was heißt das für das Klima, für das Miteinander? Wie geht man damit um? Sowohl bei den Gemeindeleitern als auch bei den Diakonen ist das gesagt, beruft keine Trinker. Ja, was ist jetzt damit gewonnen? Und wo fängt Trinken an? Und wo hört's auf? Und wie ist das mit anderen Drogen, die jetzt hier nicht erwähnt sind? Und wie ist es mit Schwächen, die hier nicht vorkommen in diesem Text? Schwierig. Aber zunächst mal, und das ist hier im Text unterstrichen, und das möchte ich gerne heute dick und fett unterstreichen. Der Apostel betont Folgendes: Leiten wollen ist toll. Wenn jemand die Leitung einer Gemeinde anstrebt, dann sucht er eine große und schöne Aufgabe. Verantwortung übernehmen wollen ist klasse. Und wer bereit ist, das in der Gemeinde zu tun, wunderbar. Niemand stelle sich hin und sage mit Blick auf die Kandidaten, auf was der sich einbildet, was die sich zutraut. Das ist ja wirklich, hätte ich ja Respekt, aber so ein Denken schlägt uns der Apostel Paulus aus der Hand. Leiten wollen ist was Wunderbares. Wir haben auf unserer Liste in der Gemeinde jetzt 16 Kandidierende, 16 Personen. Und der Apostel würde sagen, gratuliere, klasse, ein herzliches, heftiges Lob für diese Menschen, dass die bereit sind, hier zu kandidieren. Könnt ihr mal bitte klatschen? Habe ich schon mal euphorischer gehört, aber wir lassen das jetzt mal gelten. Wir haben am Mittwoch auch schon geklatscht in der Vorstellung. Nächsten Sonntag machen wir das nochmal in der Jahresmitgliederversammlung, weil das ist die geeignete Haltung. Das ist der Respekt gegenüber denen, die sich bereit sind, das anzutun, die vielleicht auch Gegenargumente hatten, die aber sagen, nein, ich würde mitmachen, ich bin bereit zu gestalten, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wählt mich! Gut so, sagt der Apostel. Das erstmal ist wahrzunehmen. Warum reicht das dann aber nicht? Warum dann dieser Kriterienkatalog? Man weiß es natürlich nicht genau, aber es gibt eine Vermutung. Dieser Text hier ist ein bisschen später als die früheren Paulusbriefe entstanden, bestimmt eine Generation später, davon kann man mal ausgehen. Wenn man anderer Meinung ist, macht das auch überhaupt gar nichts. Jedenfalls ist es anders, als Paulus darüber spricht im Römerbrief und im ersten Korintherbrief. Da sagt Paulus das mit der Leitung ganz schlicht in dem Gleichnis von dem Leib, ganz einfach. Es gibt im Körper Kopf und wer Kopf ist, soll denken und die haben in der Gemeinde ihren Platz. Und dann gibt's Fuß. Fuß soll gehen, soll vorangehen und es gibt Hand, Hand soll anpacken, soll helfen. Kannst du leiten, dann mach das eben, bist du eben Kopf. Kannst du helfen, dann hilf bitte, bist du eben Hand. Kannst du beten, dann bete eben, bist du eben Herz und so weiter. Hast du in unserem Text irgendwo was davon gehört, von Gaben, Fähigkeiten, die irgendjemand einzubringen sollen? Würde mich echt mal interessieren. Was soll denn ein Gemeindeleiter können? Welche Gaben braucht man da? Würde mich einfach mal interessieren. Gut, hier leiten ist gesagt, bei den Diakonen, die brauchen offenbar gar nichts können, nichts erwähnt. Stattdessen so ein Verhinderungskatalog. Die sollen nicht gewalttätig sein. Gut, finde ich dieser Tage super. Bescheidenheit wäre gut, Güte, Monogamie. Alles tolle Sachen, Charaktereigenschaften, moralische Standards, nichts von Gaben. Auch das Thema Frömmigkeit, Liebe zu Gott, sein Herz an die Sache von Gott verschenkt haben, fehlt ja alles, komplett. Stattdessen, der ganze Charakter liegt auf der Verhinderung von bestimmten Personen. Bloß keine Leute aussuchen, die Mängel haben in ihrer Persönlichkeit. Gibst du Menschen ein Amt, die dem charakterlich nicht gewachsen sind, dann hast du ein Problem. Schau genau hin. Prüfe die. Einen Hintergrundcheck machen. Ehrlich gesagt, mich gruselt's ein bisschen. Was würde man da bei mir alles entdecken, wenn man da genau hinsieht? Es muss seinen Grund haben, dass dieser Text hier so ausführlich wird. Und man nimmt an, der Grund ist folgender. Man hat gemerkt im Laufe der Zeit, Charakter und Charisma sind zwei verschiedene Dinge. Die Fähigkeit, etwas zu tun, und die charakterliche Einstellung sind zwei völlig verschiedene Dinge. Einer, der gut reden kann, und du denkst, ja, genau, dem will ich folgen, aber der vielleicht gleichzeitig lügt wie gedruckt. Gibt's? Und womöglich stehen uns gerade Menschen aus dem öffentlichen Leben vor Augen. Was wurde in der letzten Zeit öffentlich gelogen? Dabei kann Russlands Staatenlenker auch so treue Augen machen, oder? Ich glaube, das ist wirklich ein Stratege, einer, der gut leiten kann. Aber er ist ein Lügner. Und ich will jetzt von Herrn Putin keine Parallelen ziehen zum Gemeindeleben, das geht immer nur schief. Aber dieser eine Vergleichspunkt, der besteht. Eine Gabe, ein Charisma, ein Talent sagt nichts aus über die charakterliche Eignung, über die Reife eines Menschen, nichts über sein reines Herz und seine Liebe. Und es ist immer gut, wenn in einer Gemeinde Menschen reden können oder helfen können, Dinge klar sehen, klar benennen, Verbindung schaffen können. Nur über den Charakter eines Menschen, die wahren Motive, den Wunsch, ehrlich zu dienen, sagt das nichts. Und es scheint nun, dass die Gemeinden in einer anderen Phase sind. Es scheint in der Situation dieser Briefe etwas anderes gefordert zu sein. Wir werden mal schauen, wie wichtig das hier ist, ob die Leiter angreifbar sind, ob die einen guten Ruf haben. Die Frage ist, was erzählt man sich über die? Ja, krauseln sich mir die Nackenhaare. Will ich gar nicht wissen, was man sich über mich erzählt. Aber hier liegt der ganze Ton darauf. Könnt ihr mal nachlesen, 1. Timotheus 3 zu Hause. Was haben die für einen Ruf? Sind die integer? Was erzählt man sich über die? Warum? Warum ist das so betont? Weil man das offenbar jetzt brauchte. Man brauchte jetzt solche Menschen. Offenbar sollen die jungen christlichen Gemeinden möglichst anerkannt werden. Man sollte den Leuten, die da in der ersten Reihe stehen, nichts nachsagen können. Im Zweifel lieber jemand, der nicht ganz so strahlend begabt ist, aber der einen guten Ruf hat. Jetzt stell dir das mal vor. Die Menschen so in der Gesellschaft der ersten Christenmenschen, die nehmen so die Christen wahr, diese jüdische Splittergruppe. Ach, guck mal, die beten zu einem, der tot ist. Jesus von Nazareth, wissen wir alles, tot. Die reden mit ihm. Das ist ganz komisch. Ja. Und die haben so Rituale, da essen die Brot und dann trinken die Wein und dann denken die, da ist ja ihnen ganz besonders nahe. Das ist echt ein bisschen spooky. Aber die haben einen Gemeindeleiter, der ist Bäckermeister, der hat die besten Brötchen in der ganzen Stadt. Das ist super. Du, und die Kinder, wenn du die anguckst, die sind alle wohlgeraten. Sapperlott. Das ist echt, also da kannst du echt nichts sagen. Also die Brötchen, die musst du echt mal kaufen. Also ihr merkt so, kriegt vielleicht so ein bisschen eine Ahnung, das kann wichtig sein. Man soll den Verantwortlichen in der Gemeinde nichts nachsagen können. Das klingt so ein bisschen kleinbürgerlich nach heile Welt. Aber der Apostel betont, die Leute, die da in der ersten Reihe stehen, die sollen dem Klatsch der Leute keine Angriffsfläche bieten. Auf die steht der Scheinwerfer und deshalb sollen die möglichst keine Leichen im Keller haben. Achtet da drauf. Und wenn man sich das mal klar macht in einer Gesellschaft, wo alle die Christen so ein bisschen merkwürdig finden, kann das Sinn machen, dass man da sich Leute sucht für die erste Reihe, die dem standhalten können. Ey, die halten nichts vom Kaiserkult. Stell dir das mal vor. Aber die sind in Ordnung, wenn man das einmal so hinguckt. Respekt. So verschafft man sich Anerkennung. Der Apostel spricht hier von Fallstricken des Teufels. Lieber nichts riskieren, möglichst keine Stolper fallen. Und jetzt ist das interessant, wir merken, diese Beispiele sind überhaupt nicht typisch christlich. Die Kandidierenden sollen sich nicht möglichst stark von der Umgebung unterscheiden. Im Gegenteil, die sollen an den gängigen Kriterien für Moral in der Gesellschaft gemessen werden. Die sollen dem entsprechen, was man von einem vorbildlichen Bürger erwartet. Das ist hier der Punkt, auf den es hinausläuft. Wir können uns jetzt hier eigentlich einzelne Aspekte herausgreifen und sagen, das ist christlich. Dann wird es aber schief. Christlich ist, wenn die Familienoberhäupter ihren Familien gut vorstehen und du allen Kindern ansiehst, was für einen tollen Papa die haben. Das funktioniert nur in einer patriarchalischen Gesellschaft, wo das Haus geleitet wird von dem einen Patriarchen. Der ist Chef über seine eigenen Eltern und ist Chef über seine Kinder und notfalls seine Kindeskinder und natürlich auch die Sklaven. Über die hat er zu bestimmen. Das hat mit unserer Gesellschaft überhaupt gar nichts mehr zu tun. Es ist eine andere Gesellschaft. Und es sind doch die gleichen Kriterien. Und es gibt Gemeinden, die verstehen das wörtlich und da sitzen die Frauen links und die Männer rechts oder umgekehrt und die Männer dürfen reden und die Frauen nicht. Und ich will das jetzt nicht werten, ich will nur sagen, in unserer Gesellschaft fördert das nicht das Vertrauen der Menschen um uns herum, sondern die finden das ein bisschen skurril. Wir haben in dieser Woche Krieg in Europa. Wir sind heute Morgen in einer anderen Welt aufgewacht, hat Frau Baerbock, unsere Außenministerin, gesagt. Und ich habe das als sehr zutreffend empfunden. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Tiefe Verunsicherung. Man müsste doch, man kann doch nicht. Und jetzt sind ganz andere Dinge wichtig und gefragt. Als hätte eine neue Zeitrechnung begonnen. Und Ereignisse dieser Art zeigen uns, was um uns herum geschieht, das wirkt sich massiv aus auf unser Empfinden, unser Glauben, vielleicht die Lieder, die wir gerne singen, wie wir Gottesdienst gestalten. Und das ist gut so, das ist richtig so. Und wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher. Die Pandemie in all ihrer Schrecklichkeit, was hat die verändert? Was hat die uns geschwächt als Gemeinde und ernste Fragen aufgeworfen? Und plötzlich waren in unserer Gemeinde Experten gefragt, die Deuter der Gesetze. Haben mich vorher nie so interessiert. Aber jetzt brauchten wir diejenigen, die Regeln aufstellen können. Und die Tröster waren gefragt, die Seelsorgerinnen, die Telefonierer und die Brückenbauer, trotz aller Schwierigkeiten. Ich glaube, jede Zeit hat ihre eigene Anforderung an Leiterinnen und Leiter. Wir können hier nicht Satz für Satz kopieren. Wir müssen kapieren. Kapieren, Gott beruft Männer und Frauen in Aufgaben und Ämter seiner Gemeinde. Und da gibt es Fallstricke, damals wie heute. Es gibt persönliche Eitelkeiten, es gibt charakterliche Defizite, die sind nur ganz schwer auszugleichen. Es gibt blinde Flecken. Und es gibt Eigenschaften, die gerade jetzt gefordert sind. Diese Gabe, dieses Geschenk, diese Eigenschaft, ein Geschenk für die Gemeinde. Und es wird uns nicht gelingen, einen Maßstab anzulegen für alle Zeiten, der dann gültig und unverrückbar für immer ist. Aber der Apostel weist uns darauf hin, Glaube, Gottvertrauen kann und darf sich bewähren. Es darf im Alltag sichtbar werden, dass hier jemand Kind Gottes ist. Kinder Gottes sollen und dürfen dem Vater immer ähnlicher werden. Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus sollen und dürfen ihm wirklich auch nachfolgen und besonders im Frieden. Das füge ich jetzt in diesen Tagen hinzu. Und für die in Leitungsverantwortung erst recht. Unvollkommen, durchaus. Und manchmal stolpernd, natürlich, aber unbedingt darum bemüht, der Berufung ihres Herrn gerecht zu werden. Amen.